Versucht mal vorne an die Schnittstellen zu denken. Wir haben ja das Ethernet-Kabel, das verbindet uns vom Netzwerk.
Dass ich irgendwann nochmal eine Schulbank drücke, hätte ich nicht gedacht. Aber schließlich geht es in meinem heutigen Expertengespräch um die digitalen Fähigkeiten unserer Kinder und die Frage, wie wir diese gemeinsam verbessern. Warum? Naja, die Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache. 137.000 IT-Stellen konnten laut Bitkom im vergangenen Jahr nicht besetzt werden. Und obwohl der Anteil von Frauen in den klassischen MINT-Studienfächern leicht angestiegen ist, ist immer noch weniger als jeder dritte Absolvierende weiblich. Schule hat versagt, die Kinder sind nicht auf das Berufsleben vorbereitet, das und mehr hört man in den Unternehmen oder auch von frustrierten Eltern immer wieder. Aber stimmt das? Wir machen heute eine Bestandsaufnahme. Hier in einer 8. Klasse am Gymnasium Dresden-Pieschen im Gespräch mit Unternehmen, den Kids selbst, einem Lehrer und meinen Gesprächspartnern. Hier im Unterricht fällt mir auf jeden Fall schon auf, Schule hat sich definitiv geändert. Der Unterricht ist kooperativ und in dieser Informatikstunde sind Jungen und Mädchen nicht nur zahlenmäßig gleich verteilt, sondern auch gleichermaßen motiviert bei der Sache. Wie Schule das schaffen kann, wer im Bildungsprozess Verantwortung trägt, welche Fähigkeiten unsere Kinder haben, wo es hapert und welche Kompetenzen sie beim Einstieg ins Berufsleben überhaupt noch brauchen, spielt dabei ebenso eine Rolle wie die Frage, wer für die Bildung eigentlich verantwortlich ist. Wo liegen denn die Hürden und wie können neue Konzepte aussehen? All das besprechen wir. Bleibt also dran, es lohnt sich. Und jetzt muss ich wieder leise sein, mal schauen, was ich heute noch lernen kann.
Selber was produzieren, kreativ werden damit, das fällt ihnen dann schwer, aber das bringt ihnen eben auch keiner bei. Da fehlt es einfach ganz oft an Angeboten.
Also eine unserer Herausforderungen hier in der Entwicklung voranzukommen ist definitiv der Lehrkräftemangel einerseits und die wahnsinnig hohe Arbeitsbelastung der Lehrkräfte sowieso.
Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Hallo Zukunft, dem Podcast aus dem Silicon Saxony. Heute zum Thema Gestalten statt Konsumieren. Wie machen wir unsere Kinder digital fit? Mit mir in der Runde sind meine Gäste, die ich selbstverständlich noch kurz vorstellen möchte. Und das mache ich, so wie ich es aus Schulzeiten kenne, einfach mal alphabetisch. Ich sage also herzlich willkommen Andreas Koch. Andreas ist Gründer von Coded, einer Webakademie, die Live-Seminare und Selbstlernkurse für Kids ab 10 anbietet und mit denen er alle Kindern zu Gestaltern unserer digitalen Welt machen möchte. Er kennt die Hürden, aber auch die Potenziale außerschulischer Angebote ganz genau und wird für uns heute auch mal den Blick ein bisschen über den sächsischen und deutschen Tellerrand hinauswerfen. Zu Gast ist auch Kerstin Ines Müller. Ines ist Schulleiterin und Gründerin des MIT-Gymnasiums Dresden-Pieschen, das ich für diesen Podcast heute ja auch besucht habe. Die Schule bietet den Schwerpunkt Medien- und Informatikbildung und Ziel ist es, eine umfassende Medienbildung für alle Lernenden sowie eine vertiefende Informatikbildung für interessierte Schülerinnen und Schüler zu erreichen. Wie genau das umgesetzt wird und wie andere Schulen von diesem Konzept vielleicht auch lernen können, wird sie uns heute noch im Detail erzählen. Und dann sage ich herzlich willkommen Heike Wilson. Heike ist Geschäftsführerin der Duales GmbH IT Solution und seit 20 Jahren und mit ganzem Herzen Unternehmerin. Sie war aber selbst auch im Schulwesen tätig und denkt, dass es für neue Herausforderungen auch immer Wege und Möglichkeiten gibt. Wahrscheinlich aus genau diesem Grund engagiert sie sich für ein flächendeckendes GTA-Angebot von Calliope Mini, dessen Ziel es ist, Schülerinnen und Schülern ab der 3. Klasse einen spielerischen Einblick in das Programmieren und das algorithmische Denken zu ermöglichen. Und last but definitely not least begrüße ich Steve Federow. Steve ist Workforce Development Lead bei Global Foundries in Dresden. Er hat eine umfassende strukturelle Kenntnis des sächsischen Schulsystems, denn er ist Vorstandsmitglied des Landes- und Kreiselternrates und Leiter unseres Arbeitskreises Business und Education. Er weiß, was Unternehmen heute in Bezug auf Digital Skills brauchen und er weiß auch, was Unternehmen als Beitrag zur digitalen Bildung leisten können. Ja, und nachdem wir die ersten technischen Hürden hier gemeinsam schon überwunden haben und uns jetzt hoffentlich alle gut hören können, sage ich herzlich willkommen euch allen in meinem virtuellen Podcast-Studio. Schön, dass ihr heute dabei seid.
Hallo.
Hallo.
Fangen wir doch vielleicht mal mit einer ganz grundlegenden Frage an. Unsere Kinder gehen ja mittlerweile intuitiv mit digitalen Endgeräten um. Positiv spricht man von Digital Natives, negativ aber auch von der Wisch- und Weg-Generation. Lass uns doch zu Beginn vielleicht einfach mal hier ansetzen. Was können die jungen Menschen von heute gut und wo hapert es? Ines, vielleicht möchtest du beginnen.
Ja, okay, sehr gern. Ja, wir nennen das schon auch so, die Wischen- und Touchen-Generation und die, um das Konsumieren, um die Fähigkeit zum Konsumieren, glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Die Sorgen da aus schulischer Sicht gehen da eher in die Richtung, wir brauchen Suchtprävention und müssen die Kompetenz zu einem reflektierten und gesunden Nutzungsverhalten eher herausbilden, was tatsächlich für uns auch eine riesengroße Herausforderung als Schule ist, weil wir dann ja da sicher auch an dieser Stelle viele Partner noch, sprich Elternhäuser zum Beispiel mit im Boot brauchen, damit das erfolgreich wird. Zum anderen, ich denke, wir müssen hier immer mitdenken, dass wir im Bereich der Informatik und Medienbildung eine Spezialschule sind mit vertiefter Ausbildung, sodass das nicht allgemeingültig ist, was ich hier sagen kann. Tatsächlich erleben wir immer wieder, dass unsere Schülerinnen und Schüler, was Digital Skills betrifft, schon sehr, sehr gut ausgebildet sind. Aber fairerweise muss man auch sagen, wirklich der Schwerpunkt der Schule und auch eine erhöhte Stundenzahl in diesen Fächern, die wir dazu benötigen.
Andreas, du hast ja nun aber mit Kindern aus ganz unterschiedlichen Schulen zu tun. Wie steht's denn deiner Ansicht nach um das Skillset unserer Kids?
Ich würde mich da grundsätzlich anschließen. Die können natürlich super gut Geräte bedienen und sich da reinfummeln. Also die haben gar kein Problem, irgendwie sich die Oberfläche von der App zu erschließen. Aber woran es tatsächlich mangelt, ist irgendwie ein kreativer Umgang damit, ne? Also das, was sie natürlich auch von ihren Eltern ganz viel lernen, ist konsumieren mit diesen Geräten und mit den Apps, aber selber was produzieren, kreativ werden damit, das fällt ihnen dann schwer, aber das bringt ihnen eben auch keiner bei. Da fehlt es einfach ganz oft an Angeboten. Das, denke ich, kann die Schule auch schlecht irgendwie alles leisten und übernehmen. Das ist die natürlich überfordert. Und genau, da kommen wir dann auch ein bisschen ins Spiel. Das ist sozusagen auch unsere Mission, die wir uns gestellt haben, die Kinder einfach da fit zu machen und ihnen genau diese Skills an die Hand zu geben, wie sie mit digitalen Anwendungen und Medien irgendwie kreativ werden können. Das ist so das, wo wir versuchen, einen Beitrag zu leisten.
Dann schauen wir doch noch mal kurz auf die Unternehmensseite. Heike und Steve, wie ist euer Eindruck hier? Ihr arbeitet ja mit den jungen Menschen, die Schule und Uni verlassen, dann zusammen.
Ich würde vielleicht mein Erwachen, was auch damals zu diesem Engagement mit dem Calliope geführt hat, kurz beitragen wollen, weil dann saßen wir nämlich im Auto und der Freund meines Sohnes saß hinten und die daddelten wieder an ihrem Handy, also wisch und weg. Und dann habe ich so gesagt, ja, wisst ihr denn eigentlich, wo die Programme herkommen? Und dann meinte der so, ja, das habe ich mir aus dem Internet runtergeladen. Na, also das ist so dieses Thema, genau diese Verbindung. Also wo kommt die Software eigentlich her, die ja heute alles bestimmt? Also auch das, was im Prinzip, wenn ich mein Handy überhaupt benutze, dann ist da Software integriert. Und das sozusagen so zu verstehen, das ist, glaube ich, das, was wir lernen oder das, was wir vermitteln müssen, dass das die jungen Menschen lernen. Und dann haben wir schon einen großen Schritt getan.
Bei uns ist es natürlich so, dass wir noch eine Stufe vorher ansetzen. Das heißt, wir sind ja eigentlich mehr für die Chipproduktion zuständig. Und natürlich sind bei uns auch die IT-Kenntnisse absolut relevant und auch maßgeblich, sowohl in Ausbildung als auch bei den SchülerpraktikantInnen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich, je älter die Kinder und Jugendlichen werden, desto mehr Kompetenzen haben die schon. Also das ist kein Vergleich mehr zu, ich sag mal in Anführungszeichen, meiner Jugendgeneration. Die nehmen das einfach sehr viel schneller auf. Ich merke das auch an meiner eigenen Tochter, die ist 6, die kann auch nicht lesen, trotzdem kann die auf dem Tablet alles machen und einstellen. Die weiß ganz genau, wo sie hin navigieren muss. Das nimmt man einfach relativ schnell auf aktuell und man ist auch wahrscheinlich einfach durchs Umfeld stärker geprägt. Ansonsten würde ich mich dann halt eher dem Kommentar von Ines anschließen, dass wir, glaube ich, weniger uns Gedanken machen müssen, wie schnell oder langsam die diese Techniken und Fertigkeiten erlernen, sondern das Drumherum, was vielleicht dann auch noch entscheidend ist im Sinne von diesen klassischen Buzzwords, die man ja aktuell auch hört, Medienkompetenz, Suchtprävention und ähnliches, Cybersecurity und alles das, was Kinder natürlich in ihrer in Anführungszeichen Unschuld jetzt mal nicht ebenso als Priorität 1 oder 2 haben, sondern die wollen natürlich erstmal das Konzept verstehen, die wollen wissen, wie komme ich am schnellsten zu meiner App oder zu meiner Lösung oder was kann ich am sinnvollsten programmieren und machen sich dann um das Drumherum eher weniger Gedanken.
Es stimmt, trotzdem haben uns aber Professoren unserer Hochschulgruppe wiederum gespiegelt, dass die digitalen Fähigkeiten der Studierenden viel zu gering sind, wenn sie das Studium beginnen. Deshalb jetzt nochmal etwas tiefer reingezoomt. Von welchen konkreten Fähigkeiten sprechen wir denn eigentlich ganz genau?
Ich glaube, es ist auf jeden Fall Lösungskompetenz. Also ich werde vor ein Problem gestellt und dann muss ich mir, also ich muss weniger sozusagen vielleicht das Programmieren in Zukunft können. Ne? Das wissen wir, also ChatGPT, wenn ich eine richtige Frage stelle, kommt da auf jeden Fall auch was Gutes raus. Aber ich muss natürlich bewerten können, wie gut ist das und wie gut passt es zu meiner Lösung, zu meinem Konzept. Und das auf jeden Fall, diese Lösungskompetenz, also nicht gleich aufzugeben oder tatsächlich erstmal auch zu verstehen zu wollen, um was für eine Lösung geht es jetzt, wie nähere ich mich dem Problem? Und das merken wir halt auch bei unseren Auszubildenden, dass das tatsächlich, also habe ich mich extra nochmal befragt, auch in unseren Bereichen, dass das faktisch auch eine Fähigkeit ist, die immer wichtiger wird. Also man will ja selbstständig denkende junge Menschen. Und den gebe ich halt, also ich nehme mich natürlich an die Hand, aber den gebe ich eine Fragestellung und da fängt das eigentlich an, dass sie oft, ja, dann erstmal googeln, ne, tatsächlich, aber das reicht natürlich nie. Also tatsächlich spezifizieren, eine Lösung einarbeiten und dann mir die entsprechenden Tools vielleicht suchen, auch die entsprechenden Hilfswerkzeuge oder Konzepte dazu erstellen, das ist eine ganz wichtige Fähigkeit. Und vielleicht nur noch mal ganz kurz zu dem Thema, wie weit wir da sind oder ja, wo wir da so stehen. Und da gab es ja letztens diese Bitkom-Bildungsstudie, die ich auch sehr interessiert gelesen habe. Und dass eben tatsächlich sogar Schüler, 60% oder über 60% der Schüler und Schülerinnen sagen, dass sie sich eigentlich für diese Zukunft, die da auf sie zukommt, eben nicht genug vorbereitet fühlen. Und dass da Ines mit ihrem Beispiel der MIT-Schulen sicher ja ein Sonderschulmodell ist, was aber tatsächlich, also Sonderschule im positiven Sinne, was das, noch besonders unterstützt, aber das kann es ja nicht sein. Wir müssen eigentlich in die breite Masse damit.
Jetzt habe ich ja schon gesagt, dass ich in Vorbereitung dieses Podcasts auch an deiner Schule, Ines, war und dort habe ich mit dem Informatiklehrer René Richter gesprochen und habe ihm dieselbe Frage gestellt wie euch und was aus seiner Sicht die wichtigsten Kompetenzen sind, das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an. Sag mal, René, was sind wichtige Fähigkeiten, die Kinder haben müssen, um die Schule, aber auch das Leben danach wirklich zu bestehen?
Ja, ich würde das gar nicht so übertreiben. Also das ist Rechtschreibung, Mathematik, super wichtig, auch in der Informatik. Rechtschreibung, wenn wir dann an die Programmierung gehen, fällt das den Schülern sehr schnell auf, dass Rechtschreibfehler eben dann auch mal ein Programm zum Absturz bringen können, dass es eben nicht läuft. Also auch da das Grundlagenwissen. Was mir eigentlich immer am wichtigsten ist, ist irgendwie ein Stück weit Interesse. Das ist aber schwierig, weil nicht jeder Schüler bringt das mit für das Fach. Aber dieser Gedanke, Probleme lösen zu wollen, also sich auch mal dahinter zu klemmen, warum funktioniert denn jetzt ein Computer so, wie der funktioniert? Und aha, ich kann den aufschrauben und ich kann mir die Einzelteile anschauen. Was machen die denn jetzt alles? Wie funktioniert das denn? Und das dann auch im Kleinen auch mal selber umsetzen zu wollen, das ist eigentlich das Wichtigste. Also dieser Spieltrieb. Ich sehe mich ja auch immer so ein bisschen in meinem Spielzimmer. Deswegen sieht es ja auch so aus, wie es hier aussieht. Einfach Dinge ausprobieren wollen, sich rantrauen, sich auf Neues einlassen. Das sind eigentlich, glaube ich, Kompetenzen, die sich stark von früher unterscheiden. Also wir haben nicht mehr bloß dieses Grundlagenwissen, sondern wir haben einfach dieses, dass wir schnelllebig mit Hilfe von Kompetenzen uns neues Wissen anlernen müssen.
Ja, wir haben jetzt ganz verschiedene Kompetenzen gehört. Also es geht einmal so von Grundlagenwissen in Mathematik und Deutsch bis hin zu neueren Kompetenzen wie das Lösen von Problemen, das kritische Denken, die Kommunikation miteinander. Wie sieht es denn aber um das Fachwissen im Bereich Informatik aus?
Um die ganz konkreten informatischen Kompetenzen im Fachunterricht Informatik mache ich mir gar nicht so sehr viel Sorgen. Also es geht wirklich um diese Grundkompetenzen, Kreativität, Kommunikation, auch wie arbeite ich mit anderen zusammen, wie lerne ich mit anderen zusammen und bewerte das Ganze dann auch immer noch kritisch und hinterfrage dessen Wert für eine Lösung.
Und damit sind wir ja irgendwie auch schon sehr nah an eurem Lern- und Lehrkonzept. Vielleicht kannst du das ja noch mal kurz erklären. Also den Unterschied, wie sich euer Konzept von den Angeboten anderer Schulen unterscheiden und vor allem mit Blick auf die Kompetenzen, die wir jetzt gerade angesprochen haben.
Ja, okay, sehr gern. Ich versuche es kurz zu machen, weil das natürlich ein bunter Blumenstrauß auch ist. Wenn wir auf das Außerunterrichtliche gucken, natürlich wie an jeder Schule und vielleicht bei uns etwas fokussiert, gibt es ganz viele Ganztagsangebote und Projekte, eben auch diese wunderbare Geschichte mit Coded von Andreas, was wir immer versuchen, wieder reinzuholen, wo dann eben aber in erster Linie auch interessierte Schülerinnen und Schüler dran teilnehmen und ich gar nicht alle erreiche. Und ich würde es gern mehr in die Breite bringen. Aber im Bereich der Stundentafel, das heißt also, welche Fächer wir unterrichten, in welcher Wochenstundenanzahl, haben wir alle Möglichkeiten, die im Moment ein allgemeinbildendes Gymnasium in Sachsen hat, ausgenutzt und verschieben aus dem sogenannten Wahlpflichtbereich die Stunden in den Fokus unserer Schule. So haben wir zum Beispiel für die Klassenstufe 5 und 6 ein neues Fach regelrecht entwickelt. Das heißt bei uns MKT, Medienkunde und Kompetenztraining, was wir mit einer Wochenstunde in den Klassen 5 und 6 unterrichten. Und unser Fokus dort neben der Unterstützung des Übergangs von der Grundschule ans Gymnasium schon grundsätzliche digitale Kompetenzen im Mittelpunkt stehen. Sei es denn einerseits, wie strukturiere ich meinen komplexen Alltag? Wie viel Zeit klauen mir Smartphone und Co. mit welchen Tätigkeiten? Wie viel tue ich da? Wir führen Reflexionstagebücher und schauen dann auch, wie sieht das in der Familie aus? Sitzt die Familie am Abendbrottisch? Wenn überhaupt alle zusammen am Abendbrottisch sitzen und haben jeder das Handy in der Hand? Oder also wir versuchen dort auch die Eltern mit ins Boot zu holen. Wir bieten thematische Elternabende dazu dann mit an. Dann spätestens in der Klasse 5 hat auch jeder Schüler, jede Schülerin ein Smartphone in der Hand und immer zur Verfügung. Wie schütze ich dort meine Daten? Welche Einstellungen sind sinnvoll? Wo sind Altersgrenzen von Apps? Wo müssten wir die Eltern mit ins Boot holen? Stichwort WhatsApp und eigentlich bei 5-6-Klächlern noch nichts zu suchen. Solche Dinge. Das setzt sich dann in der Klasse 7 noch fort mit angebotenen Projekten, sodass wir sagen, in der Klasse 5, 6, 7 wollen wir erst im Bereich der Medienbildung sehen wir das angesiedelt, grundsätzliche digitale Kompetenzen für eine reflektierte Nutzung der digitalen Medien entwickeln, bevor ja ab der Klasse 8 bei uns jeder Schüler, jede Schülerin auch als Dauerleihgabe ein eigenes Tablet in die Hand bekommen, um dann damit mit allen E-Books da drauf, digitale Hefterführung und so weiter, dann auch weiterzuarbeiten bis zur Klasse 12. Aber bis dahin müssen wir schon ein paar Grundkompetenzen herausgebildet haben. Und das Ganze wird noch ergänzt, weil wir müssen das ja ganzheitlich betrachten. Wir sagen im Schulprogramm, die Medienbildung, vertiefte Informatik ist ein Schwerpunkt und wir wissen alle, dass eine gesunde, nachhaltige Lebensweise, wenn ich viel am PC sitze, viel Zeit am Smartphone verbringe, auch eine Herausforderung ist, sodass wir dann andererseits auch versuchen, einen bewussten Lebensstil zu befördern, indem wir auch mehr Sportangebote machen, gerade in den Klassen 5 und 6 mehr Sportunterricht auch reingeben. Das gehört für eine ausgewogene Balance für uns dort auch dazu, sodass dann wirklich auch ein Bewusstsein entsteht, wie viele Stunden verbringe ich sitzend, liegend, wie auch immer am Smartphone und so weiter, wie bewege ich mich und mache mein Hirn auch wieder fit, aufnahmefähig für kreative Lösungen, fit und so weiter. Ja, und dann gibt es eben die Stundenerhöhung im Bereich des reinen Informatikunterrichtes, einschließlich auch des Profilunterrichts MIT, der dann gewählt werden kann und wo die Begeisterung dann wirklich auch schon so groß ist, dass wir regelmäßig die Plätze verlosen müssen, weil dort mehr Anmeldungen da sind, als wir rein organisatorisch wirklich auch stemmen können. Noch ein bisschen in den Anfangsschuhen, für meine Meinung aber ganz gut im Vergleich mit anderen, ist die Förderung von Mädchen in der IT. An sich ist es ein Selbstläufer, wenn man es schafft, in den Anfangsjahren Mädchen zu begeistern und die ziehen die anderen dann mit. Das ist das Beste, wenn Gleichaltrige die anderen mitbringen können. Wir versuchen aber gleichzeitig auch immer diese Geschlechterfrage außen vor zu lassen und eher inhaltliche Angebote zu machen, wonach wir dann die Begeisterung wecken können.
Und wie diese Begeisterung aussieht, das hören wir uns jetzt gemeinsam noch einmal an. Eins kann ich schon spoilern, die iPads fanden alle Schülerinnen und Schüler deiner Schule natürlich toll. Was sie aber sonst noch so gesagt haben, da hören wir jetzt gemeinsam mal rein.
Also wir machen sehr viel mit Tablets und mit künstlichen Intelligenzen zum Beispiel. Genau, und ich finde das sehr hilfreich, weil da können wir vielleicht auch mit unserer mit unserem Wissen, das wir jetzt haben, später vielleicht noch besser einen Job finden und dann wissen wir schon mal Sachen, die andere nicht wissen.
Dass man da sich kreativ ausleben kann. Also wenn man mit dem Calliope-Mini-Dings arbeitet, da kann man sich gut ausleben, kreativ.
Also ich finde den Informatikunterricht auch ganz cool und wir lernen da auch ganz viele tolle Sachen, zum Beispiel wie 10 Finger schreiben, was wir dann auch in der Schule anwenden müssen und ganz viele andere Sachen, zum Beispiel Sicherheit im Netz, was wir alles beachten müssen, wenn wir auf irgendwelche Webseiten gehen und ja.
Ich finde gut, dass wir hier gelehrt kriegen, wie Umgang mit sozialen Medien auch, wie wir das halt benutzen sollen. Generell gerade in der digitalen Zeit, dass ich finde es an sich schon gut, dass wir so einen Unterricht haben, weil er halt auch einfach Spaß macht.
Ich finde es cool, dass wir schnell schreiben lernen, weil das ist dann auch sehr hilfreich, wenn wir E-Mail schreiben müssen.
Ja, also wie mein Freund schon gesagt hat, dass wir das 10-Fingerschreiben in MKT cool finden. Also allgemein finde ich das Fach gut, was es halt an unserer Schule gibt.
Ja, das klang jetzt alles sehr, sehr gut. Ines, kannst du abseits dieser sehr positiven Schülerfeedbacks mal sagen, wie erfolgreich ihr mit dem von dir beschriebenen Weg eigentlich seid? Ist das messbar und wenn ja, wie?
Einerseits wäre es der Blick auf reine Zahlen in der Statistik. Wie gesagt, das Wahlverhalten, was das MIT-Profil ab der Klasse 8 betrifft, da sind mehr Anmeldungen als Plätze verfügbar. Dann hatte ich überlegt, obwohl ich das nicht wirklich darf, aufgrund der gesetzlichen Grundlagen zu sagen, jeder Schüler, der in die Sekundarstufe 2 geht, also 11., 12. Klasse, muss mindestens den Grundkurs Informatik belegen, weil ich das ganz schrecklich finde, dass ich ein Abitur ablegen kann, ohne wenigstens den Grundkurs Informatik besucht zu haben. Das darf ich rechtlich im Moment nicht festlegen, hat sich aber auch erledigt, weil unser erster Jahrgang gerade die Kurse gewählt hat in die neue 11. Klasse. Das wird unsere erste Oberstufe und 98% aller Schülerinnen und Schüler haben Grund- oder Leistungskurs Informatik gewählt. Ich hätte es also nicht festlegen müssen. Die Zahl ist super.
Und die zeigt ja auch ein ganz ausgeglichenes Geschlechterverhältnis dann.
An der Stelle ja. Ja, und wir haben nach wie vor auch nur leicht mehr Schulanmeldungen von Jungs als von Mädchen, was auch noch ein guter Hinweis darauf ist, dass Mädchen sich ja aufgehoben fühlen. Und zum anderen mache ich es daran fest, dass wir verhältnismäßig wenig Probleme in Richtung Cybermobbing und Vorfälle in diese Richtung haben, weil unsere Schülerinnen und Schüler wirklich gut geschult sind. Die Frage nach Recht am eigenen Bild, was darf ich nicht, wie verhalte ich mich in sozialen Netzwerken und so weiter. Da haben wir wirklich wenig, wenig Vorfälle und das mache ich daran fest, dass wir sie gut geschult haben in dieser Richtung.
Jetzt würde ich an dieser Stelle gerne noch mal ein bisschen rauszoomen. Ich war bei euch in der Schule, ich fand, dass das Lernen, ja, die Lernatmosphäre eine ganz andere war, als das bei uns früher so der Fall war. Wie hat sich denn Schule generell geändert? Also man liest ja in diesem Zusammenhang auch öfter mal von dem sogenannten Growth Mindset. Das heißt also, dass man eine größere Fehlertoleranz entwickelt, was sicherlich ja auch für die Mädchen wichtig ist, die da ja oftmals ein bisschen strenger mit sich sind und mit ihren eigenen Leistungen. Und dass man eben einfach mehr in sich selber wächst, also nicht so sehr in ein starres System der Leistungserbringung gepresst wird und allein daran gemessen wird. Könnt ihr das bestätigen?
Ja, ich fühle mich darin bestätigt. Das bringt jetzt auch gleich den Blick auf unsere Lehrpläne mit, die nämlich immer noch viel zu überfrachtet sind, entfrachtet werden müssen für meine Begriffe. Da ist viel zu viel Faktenwissen dabei. Das finde ich überall. Das muss ich jetzt nicht mehr so unbedingt vermitteln. Ich sehe mich dort wirklich in dem Bereich, dass ich sage, eben dieses kritische Denken, ich reflektiere meine eigene Entwicklung. Ja, also Julia, ich denke, du liegst da ganz richtig.
Ja, und vor allem denke ich, dass das auch eine Kompetenz ist, die dann später im Berufsleben genauso gefragt wird, dass man einfach lebenslang lernt. Oder wie seht ihr das, Heike und Steve?
Also erfordern ist vielleicht der falsche Begriff, aber das ist, ich glaube, jetzt in einem IT-Unternehmen, wie wir sind, mit Softwareentwicklung ist das State of the Art, würde ich jetzt mal sagen. Also wenn man sich da nie weiterentwickelt, wir haben jetzt schon zwei Transformationen weggehabt, wo sich tatsächlich auch Programmierumgebungen, auch komplette Architekturen geändert haben, also von Softwareentwicklung, also jetzt gerade geht alles in die Cloud, ist ja allen ein Begriff, sprich, da wird, konnte man jetzt Softwarekonzepte, die man vor 15 Jahren entwickelt hatte, begonnen hat zu entwickeln, mit denen kann man einfach jetzt in der Zukunft nicht mehr agieren. Also sprich, wenn man da nicht, also ich habe diese Zeiten beide mitbekommen, wenn man da nicht sozusagen dieses Long-Life-Learning lebt, dann wird man auch wettbewerbsseitig nicht mehr bestehen können, gerade als Softwareunternehmen. Und natürlich nutzen wir dann eben auch die Skills der jungen Leute, die zu uns kommen und übrigens auch Förderung von Frauen, jungen Frauen bei uns. Ja, wir sind ja auch eins der Unternehmen, die mit über 30% Frauenquote auch in der Entwicklung, also ich rede jetzt nicht von HR, also Personalabteilung, sondern tatsächlich in der Entwicklung, in dem Projektgeschäft. Wir nutzen das natürlich auch aus und diese diversen Teams und junge, engagierte, motivierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die uns hier auf ja, die Zukunftsfähigkeit natürlich dann auch gewährleisten.
Steve, ich glaube, du wolltest noch was sagen, genau.
Kann ich so unterschreiben. Bei uns ist dann halt auch, also wir haben das Thema jetzt schon zum dritten Mal so leicht angerissen. Ines hat es gesagt, Heike hat es nochmal fortgeführt. Also bei uns ist halt das Problem, wir sind halt sehr, sehr techniklastig und müssen halt dann quasi auch junge Frauen entsprechend dafür begeistern. Nichtsdestoweniger haben wir dann in Anführungszeichen das Problem, dass die nicht alle bei uns dann quasi auch eine Bewerbung einreichen, ne? Beziehungsweise halt ein Interesse daran haben, was sie einfach sagen, geht vielleicht woanders einfacher oder ich traue mich vielleicht doch nicht oder das Themenfeld ist mir subjektiv betrachtet zu komplex, was ich ja vorhin schon erzählt hatte. Also auch wenn die das fachlich und quasi inhaltlich komplett verstehen und sicherlich total gut geeignet sind, genauso gut wie junge Männer, haben sie trotzdem einfach nicht die Ambitionen dann zu sagen, das ist für mich definitiv eine Zukunftsoption. Obwohl auch wir dieses Lifelong Learning natürlich anbieten und du hier wirklich alle Möglichkeiten hast und selbst wenn du halt als Azubi hier startest, das natürlich nicht das Ende ist, weil ich glaube, heutzutage sind wir alle darauf eingestellt, dass das, was ich mal gelernt habe, nicht das ist, was mich am Ende bis zur Rente trägt. Und das sollte man quasi auch den jungen Menschen mitgeben. Und natürlich würden wir uns auch mehr freuen, wenn mehr junge Frauen zu uns kommen würden. Wir qualitativ, wie gesagt, ist das völlig unerheblich, ob Junge oder Mädchen. Aber wir merken halt ganz stark diesen Bruch zwischen dem Interesse und dann dem eigentlichen Bewerbungsprozess.
Ja, krass. Ich habe auch René Richter bei meinem Besuch im Gymnasium mal gefragt, ob Jungs und Mädchen eigentlich tatsächlich unterschiedlich ticken und wie er im Unterricht damit umgeht.
Ich glaube, wenn man dieses Thema Informatik früh genug anfängt, habe ich das Gefühl, dass sie gar nicht so unterschiedlich ticken. Also ich glaube, die sind genauso begeistert. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass die Mädchen sich eher quasi die Zeit nehmen, Dinge ordentlich zu machen. Also gerade wenn ich jetzt hier an die Textverarbeitung denke, die bei uns so nebenläufig unterrichtet wird, also die ist nie Hauptmerkmal von Unterricht bei uns im Informatikunterricht, sondern so parallel dazu. Die arbeiten aber ein bisschen sauberer und die trauen sich leider manchmal ein bisschen weniger zu. Das heißt, die brauchen mehr Fürsprache, die Leistungen sind eigentlich im Vergleich, also wir haben auch sehr gute Jungs quasi mit Einzelkandidaten, aber im Durchschnitt würde ich denken, sind die Mädchen doch ein bisschen leistungsstärker und die haben aber eine schlechtere Selbsteinschätzung einfach, was wir hier versuchen ein bisschen zu beheben, denen das auch zu zeigen, dass die das einfach auch können, also dass das jeder kann. Ich versuche das von Anfang an alle gleich zu behandeln, also dieses Thema mädchengerechter Unterricht habe ich immer mit im Blick, ich versuche nicht zu viele technische Sachen zu machen, auch wenn es Mädchen gibt, die sich wahrscheinlich genauso für Technik interessieren. Aber ich probiere immer eine gute Abwägung zu finden aus grafischen Inhalten, technischen Inhalten. Jetzt hat man gerade das Thema Hardware, das ist halt sehr technisch, aber das wird dann bei uns verbunden mit Präsentationen. Also dass immer ein guter Balance ist zwischen allem, dass jeder seine Stärken einbringen kann.
Du hast gesagt, mädchengerechter Unterricht, ja. Was ist das denn?
Nein, das ist ein ganz typisches für Informatik oder auch für die Naturwissenschaften, Physik und Chemie, dass man einfach versucht quasi den Unterricht so zu gestalten, dass man diesen Gender Gap, den es da gibt, quasi versucht aufzuheben. Und ich habe aber das Gefühl, wenn man sich bei uns den Informatikunterricht oder auch den Profilunterricht in MIT speziell anschaut, also auch sehr programmierlastiger, technischer Unterricht, dass der bei uns gar nicht mehr so stark vorhanden ist. Wir sehen es ja jetzt auch quasi mit den Leistungskurswahlen, wo auch Mädchen den Informatik-Leistungskurs belegen, dass das einfach frühzeitig aus der Welt geschafft werden kann.
Ja, die Leistungen von Jungs und Mädchen unterscheiden sich also kaum, schon aber das Selbstvertrauen, und das liegt ja oft auch an dem Notendruck. Andreas, du hast jetzt das Glück, in einer notenfreien Umgebung mit den Kindern zu arbeiten. Wie fördert ihr die Fehlertoleranz und den Spaß dabei, an sich selbst zu wachsen?
Ja, also ich glaube, in den Kursen oder auch im Unterricht geht es ja nie um ohne Fehler, aber wie du schon sagst, wir haben natürlich dann das Glück, dass bei uns Fehler jetzt nicht sanktioniert werden, ne? Und das wissen die Kinder und Schüler natürlich auch, dass sie da erstmal machen können, was sie wollen. Das macht es natürlich auch nicht immer einfacher, weil sie dann irgendwie natürlich auch viel, viel mehr ausprobieren und viel schief geht. Aber das ist eben gleichzeitig auch sehr motivierend für die Kinder. Genau, einfach diese Freiheit zu haben, sich da ausprobieren zu können und kreativ werden zu können. Und dann ist das Spannende aber natürlich, dass sie daran dann irgendwie auch scheitern und sehen, ah, okay, mir fehlen hier irgendwie noch bestimmte Kompetenzen und Fähigkeiten, ne? Wenn ich mir hier mein Computerspiel zum Beispiel entwickeln will, dann brauche ich irgendwie auch Mathekenntnisse, dann brauche ich irgendwie auch Sprachkenntnisse, dann muss ich irgendwie mit Sprache arbeiten und vielleicht irgendwie was mit Physik machen, weil die Spielfigur soll ja irgendwie da runterfallen und so, und das muss ich verstehen. Und das ist gleichzeitig auch eine super Gelegenheit, um genau dieses Wissen zu vermitteln irgendwie, ne? Weil da kommt dann die intrinsische Motivation, ah, jetzt will ich Mathe lernen, weil ich will irgendwie genau mein Projekt umsetzen oder ich will irgendwie dieses Physikkonzept verstehen, weil diese Spielfigur soll darunter fallen. Und das heißt, ich muss nicht von oben kommen und sagen, ihr müsst jetzt Physik lernen, ihr müsst Mathe lernen, weil das ist irgendwie ganz wichtig für euer späteres Leben. Da sagen die, pff, mein späteres Leben, ne? Ich interessiere mich heute Nachmittag für ein Fußballspiel oder irgendwie für meinen Chat mit meinen Freunden. Ne? Aber wenn ich dann in der Situation irgendwie sage, ah ja, ich will aber dieses Spiel bauen irgendwie und dafür brauche ich das, dann habe ich diese intrinsische Motivation der Kinder und kann halt damit super arbeiten. Ne? Dann, da ist dann die Motivation, was zu lernen, kommt dann eben von ihnen selbst und nicht irgendwie von uns als Lehrer oder Pädagogen und ich muss sie überzeugen, sondern die wachsen dann von alleine irgendwie. Ne? Ich muss ihnen nicht sagen, ihr braucht irgendwie ein Growth Mindset, sondern irgendwie sie wollen halt von alleine lernen. Das ist das Schöne an dieser Lernsituation.
Dazu fällt mir dieser Spruch ein, erklär mir das Warum und ich nehme jedes Wie in Kauf, der eigentlich auch dafür steht, dass Lernen und damit auch Schule einfach auch Spaß machen soll.
Ja, es muss irgendwie an die Lebenswelt anschließen, an die Interessen. Und das ist so ein bisschen natürlich das Schwierige, wenn ich in der Schule einen Lehrplan habe, wo klar drinsteht, irgendwie am Ende muss das bei rauskommen, weil ich muss das prüfen. Aber Im Idealfall lässt sich das irgendwie dann halt vielleicht auch in Schule kombinieren. Also Schule ist, glaube ich, schon der richtige Ort dafür auf jeden Fall. Und genau, in diesen AGs, in diesem Ganztags-Nachmittagsbereich, da sehe ich irgendwie wirklich eine gute Ergänzung einfach für. Und im Idealfall, genau, spielt man irgendwie sich den Ball dann auch hin und her irgendwie, ne?
Andreas, du hast gerade angesprochen, Stichwort Lehrplan. Ich glaube, wir hatten es vorhin auch schon mal kurz. Ines, wie sieht's denn mit dem Lehrplan aus? Gibt er das überhaupt her? Haben die Lehrer und Lehrerinnen überhaupt Gestaltungsfreiraum und den Platz, dass Dinge auch einfach, ja, anders und freier gestaltet werden können?
Der Lehrplan für Informatik an Gymnasien und Oberschulen in Sachsen ist ja eben gerade erst verabschiedet worden und ganz, ganz neu. Ich habe die Kolleginnen und Kollegen, die in der Informatik arbeiten, befragt dazu und sie waren sich darin einig, dass es sehr, sehr anspruchsvoll geworden ist, zeitgemäß und sehr anspruchsvoll, der Informatik-Lehrplan. Andererseits wirklich nur große Themen vorgibt, wo die Lehrkräfte einen sehr großen Spielraum haben, in welche Richtung sie gehen wollen, um das dann auch entsprechend der Interessenlage und so weiter auch interessant und spannend zu machen. Also ja, ich glaube, das kann sehr spannend und anregend gestaltet werden.
Klingt für mich jetzt erstmal gut. Andreas, ich hatte ja eingangs versprochen, dass du auch mal so einen vergleichenden Blick gibst. Was kann denn mit deinem Wissen aus anderen Bundesländern, aber vielleicht sogar auch aus anderen Ländern am sächsischen Lehrplan noch besser gemacht werden?
Naja, besser kann man die Sachen immer machen. Aber was ich glaube, was andere Länder vielleicht ein bisschen besser machen, ist irgendwie so eine Kontinuität in dem Thema zu haben. Ne? Also wir fangen ja in Sachsen zum Beispiel in der 4. Klasse an, im Werkunterricht. Da programmiert man mit Robotern. Das steht jetzt auch relativ neu im Lehrplan. Mhm. Und dann hört es aber erstmal wieder auf. Irgendwie, ne? Dann geht es eigentlich Klasse 7 erst wieder los. Und zwischendrin haben wir halt eine relativ lange Lücke und da passiert sozusagen in der Schule nichts.
Andreas, wir haben in Sachsen an den Gymnasien in Klassenstufe 5 und 6 das Fach TC, Technik und Computer. Und dort ist man relativ flexibel in der Wichtung der Teile. Also vorhersehbar, bei uns besteht das weitestgehend aus dem C. Ich brauche jetzt nicht direkt noch den Fischuntersetzer mit eingebrannt, was wir früher gebastelt und gebaut haben, auch wenn haptische Sachen wichtig sind. Also es gäbe die Möglichkeit der Flexibilisierung.
Ja, ja. Ich glaube, das ist dann wieder irgendwie ein Problem der einzelnen Schule und des einzelnen Lehrers irgendwie, wenn die sagen, ach, habe ich keine Erfahrung mit, habe ich mich nie zu fortgebildet, dann macht er da einfach auch nichts irgendwie oder sehr wenig. Und genau, das ist so ein bisschen auch unsere Erfahrung irgendwie, dass der ein oder andere Kollege, Kollegin dann sagt, ist nicht mein Thema und dann mache ich dazu einfach nichts. Also ist natürlich auch immer, man kann die Leute nicht dazu zwingen, man kann auch einen Informatik-Lehrer in der Sek 2 nicht dazu zwingen, guten Unterricht zu machen. Aber genau, das, ich sehe also ein bisschen unsere Aufgabe darin, irgendwie auch als außerschulischer Anbieter gutes Material zu entwickeln, irgendwie, ne? wo man es den Lehrern noch einfach macht und sie da zu unterstützen, weil wir wissen natürlich auch, die haben alle wenig Zeit und können sich nicht ständig fortbilden und neue Sachen da integrieren und neue Unterrichtskonzepte entwickeln. Und da wollen wir sie so ein bisschen unterstützen und sagen, hier habt ihr irgendwie gutes Material, ihr habt eine gute Lernplattform, die könnt ihr einfach einsetzen und könnt ihr auch verändern und so weiter. Und das macht den Schülern dann Spaß irgendwie. Also wir wollen die Lehrer schon auch unterstützen, irgendwie auch mit unseren Selbstlernkursen, die wir entwickelt haben. Das ist dann aber auch wieder ein Stück weit ein Geldproblem von Schulen tatsächlich.
Wieso? Nee. Ein Geldproblem? Also für die GTA-Angebote zum Beispiel stehen ja Budgets zur Verfügung?
Genau, für das GTA sind wir in Sachsen sehr gut aufgestellt. Da haben wir, glaube ich, gar keine Probleme. Aber also wir haben zum Beispiel auch Selbstlernkurse entwickelt, die man unterrichtsbegleitend einsetzen kann. Ne? Also wenn ich ein Differenzierungsangebot machen will mit meinen Informatikschülern, die irgendwie schon mehr können als andere, dann macht es immer Sinn, denen was an die Hand geben zu können, sagen, hier habt ihr einen Kurs zur App-Entwicklung, tobt euch da mal aus. Und das ist aber ein Medium, dafür hat die Schule jetzt nicht unbedingt Geld irgendwie, ne? Also da gibt es schon Budgets, aber also wenn ich ins Medienzentrum gehe, da kann ich mir da eine DVD ausleihen irgendwie oder eine VHS irgendwie, ne? Da kann ich aber nicht sagen, hier gebt mir jetzt mal den Online-Kurs. Das ist auch gar nicht irgendwie unbedingt auf deren Radar. Also in diese Richtung irgendwie neue Medienangebote, muss man, glaube ich, auch politisch nochmal überlegen, was man den Schulen da an Budgets zur Verfügung stellt, welche Freiheiten Schulen da auch haben sollten, sowas einzukaufen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, oder? Also Ines, vielleicht kannst du da auch noch was zu?
Ja, dem stimme ich zu, ja, genau so.
Du hast jetzt gerade das Stichwort neue Medien angesprochen, Andreas. Dazu zählen ja auch Dinge wie Social Media, YouTube und gegebenenfalls sogar das Metaverse. Wenn wir jetzt festgestellt haben, dass Schule nah an der Lebenswirklichkeit der Kids sein soll, wie integriert ihr denn Kanäle wie YouTube, Social Media etc. in den Unterricht, Ines?
Naja, unter anderem ist ja das eine Frage dieses Konzepts Blended Learning, dass man schon auch sagt, erarbeitet euch mithilfe von YouTube-Videos, wie auch immer, gewisse Inhalte, was uns dann in der Unterrichtszeit wieder die Möglichkeit verschafft, dann doch ins Üben und Beantworten von individuellen Fragen der Schüler zu gehen. Ich finde dieses Konzept schon teilweise recht erfolgversprechend. Für mich stellt sich dann dort immer nur noch die Frage, wir gehen relativ weg von Hausaufgaben geben. Und das ist jetzt die Voraussetzung, dass Schülerinnen und Schüler das dann noch in ihrer Freizeit mit den ganzen Videos und so sich erstmal selbst die Inhalte erarbeiten. Und mich treibt dort immer wieder auch die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit um, weil das ist dann auch immer wieder eine Frage, wie sehr achten die Eltern darauf, dass die Dinge zu Hause erledigt werden? Wie ist die häusliche Ausstattung mit Geräten? Wie sind die Arbeitsbedingungen? Habe ich einen Platz zum ruhig arbeiten und so weiter? Das treibt mich ein Stück weit um. Deswegen bin ich nur bedingt ein Befürworter von Hausaufgaben. Also da in diesem Einsatzgebiet dann eben auch. Aber zum anderen, ja, es wird im Unterricht durchaus ja gern verwendet. Man hat dann auch ein Stück weit eher die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler, weil die sich natürlich so eine Videos suchen und das auch immer mal ganz nett ist, wenn nicht die die gewohnte Lehrperson das nochmal erklärt oder man benutzt es eben einfach, um eine andere Art des Erklärens von einem Sachverhalt auch nochmal reinzubringen. Ganz unterschiedlich, aber ja.
Wobei ich jetzt eigentlich eher meinte, dass die YouTube-Videos zum Beispiel direkt im Unterricht zum Einsatz kommen. Ja. Das geht doch im Prinzip auch.
Ja, also Videos im Unterricht zu verwenden, wird natürlich gern und oft getan. Genauso wie auch andersherum dann wieder selbst Erklärvideos zu erstellen, was ja diese Kreative, das Produktive dann auch betreffen würde.
Ja, wenn wir jetzt über Tools sprechen, dann ist der Weg zu ChatGPT nicht weit. Ines, du hast vorhin schon in einem Nebensatz gesagt, dass das wirkliche Faktenwissen zukünftig weniger wichtig wird. Wie geht Sachsen denn mit dem Einsatz von ChatGPT in der Schule um und wie schafft man es, vor allem auch das Lehrpersonal zu schulen? Denn das Schreiben von Prompts zum Beispiel sowie auch der kritische Umgang mit Ergebnissen will ja gelernt sein.
Also ja, okay. Im Moment ist es noch ziemlich jeder Einzelschule überlassen, wie man damit umgeht. Statement ja vom SMK. Wir beobachten das mal, das hilft jetzt nicht wirklich weiter. Ich denke, man tut sehr gut daran, das als Schule wirklich anzuerkennen, das gibt's jetzt und jetzt gehen wir aber schnell in die Richtung. Also einerseits, Julia, du hast schon von dem Prompt Engineering gesprochen, das unterstütze ich natürlich schon sehr. Zum anderen sind wir dann wieder bei so einem K von den Kompetenzen, nämlich das kritische Denken. Dann sind wir unbedingt bei der Kompetenz einzuschätzen, wie funktioniert das? Wie ist das überhaupt gefüttert worden? Wie ist das entstanden? Und kann ich dem vertrauen? Also dieses kritische Hinterfragen sehe ich da ganz doll.
Das gilt im Übrigen nicht nur für die Jugendlichen, sondern auch für die LehrerInnen.
Ja, für alle. Definitiv, definitiv. Wir haben auch schon mehrere Fortbildungen im Kollegium dazu gemacht, immer solche Angebote. Und wir haben jetzt schon seit einiger Zeit, also es gibt ein Angebot, das heißt GPT-Schule.
Eine ganz kleine Anmerkung dazu. Wir haben den Podcast im Sommer diesen Jahres aufgenommen und GPT-Schule ist mittlerweile Schul-KI. Den Link zum Angebot findet ihr wie immer in den Shownotes.
Über GPT-Schule habe ich praktisch die Möglichkeit, das im Unterricht zu benutzen, ohne meine Schüler dazu aufzufordern, dass die sich dort mit ihrer eigenen E-Mail-Adresse oder mit irgendwelchen privaten Daten anmelden, sondern wir über einen gesicherten Zugang, den wir bezahlen, eben einfach im Kontext Unterricht das auch gut verwenden, abgesichert verwenden können.
Also vielleicht, um hier ein kleines bisschen Werbung zu machen, Quellenangaben werden dort mit angegeben. Das heißt, ich weiß immer, wo die Ergebnisse herkommen. Und von daher kann man, glaube ich, dafür eine Lanze brechen, dass wir hier in Sachsen versuchen, relativ schnell und zügig Lösungen zu finden. Wir hatten das neulich bei uns im Arbeitskreis. Ich habe einen Professor von der TU Dresden gebeten, uns einen kleinen Exkurs zu geben zu ChatGPT und generell so diesen ganzen Werkzeugkasten, KI-Tools und Einsatz in Schule, in Unternehmen und in Hochschule. Das kam fantastisch an, woraufhin wir dann bei uns in der Runde gleich gesagt haben, dass wir dort natürlich gerne auch eine Lehrerfortbildung noch drumherum konzipieren, weil Ines hat es gerade schon gesagt, es gibt zwar eine Menge Fortbildungen aktuell, da gibt es auch ganz, ganz viele Akteure, die hier unterwegs sind, um vielleicht nochmal Social Web macht Schule zu nennen, die auch in Dresden stark aktiv sind und in Sachsen. Aber Schulen sind halt nicht nur ein Lehrer und nicht nur ein ITler, der oder die sich für das Thema interessieren, sondern es sind halt Hunderte, es sind Tausende, es sind Zehntausende Lehrkräfte in Sachsen. Und theoretisch müssten ja alle einen Input dazu bekommen. Deswegen, je mehr Fortbildung zu dem Thema und je mehr qualitativ hochwertige Fortbildung, desto besser.
Was mich aus Schüler- oder aus Lehrkräftesicht nochmal interessieren würde, Ines, ist, sie denkt ja auch schon darüber nach, da müssen ja dann entsprechend auch Prüfungsaufgaben vielleicht geändert werden. Das wird ja nie aufhören, also das wieder in die Box der Pandora zurückzupacken, wird ja nicht funktionieren. Gibt es da schon erste Überlegungen in die Richtung? Definitiv. Also einerseits ging es ja eine ganze Weile um die Frage des Urheberrechts und das ist ja weitestgehend so geklärt worden, dass das jetzt erstmal verwendet werden kann und ich eigentlich auch da nichts angeben muss. Aber es traf uns schon sehr schnell, weil zum Beispiel unsere Zehntklässler ihre komplexe Lernleistung abgeben müssen, sprich eine Mischung aus einer schriftlichen Erarbeitung und dann einer Präsentation, einer Art Verteidigung. Für den schriftlichen Teil wissen wir dann nicht mehr so genau, was kommt woher, außer ich kenne natürlich meine Schülerinnen und Schüler so genau und weiß, der Text ist jetzt nicht von dir, das fällt schon auf. Aber Veränderung von Aufgaben und Prüfungsformaten wird einerseits schon eher wie noch in diese Richtung mündliches präsentieren und verteidigen gehen müssen, was mir recht ist, weil ich das für eine wesentliche Kompetenz auch halte, Inhalte präsentieren zu können und dort selbstsicher aufzutreten. Zum anderen geht es, denke ich, auch in die Richtung des kollaborativen Zusammenarbeitens, gemeinsam Dinge erarbeiten und vorzustellen. Ja, also ein Stück weit sind wir da vom Kultusministerium abhängig, wenn ich jetzt an die zentral gestellten Prüfungsformate denke. Und das ist ein dickes Brett zum Bohren, aber wir sind gut auf dem Weg, dass wir die besondere Leistungsfeststellung der Klassenstufe 10 und dann auch das zentrale Abitur, dass wir dorthin zu neuen, zeitgemäßen Prüfungsformaten kommen. Aber innerschulisch für jegliche Art der Leistungsüberprüfung müssen wir ja auch sehen, dass wir da ganz schnell uns weiter bewegen, was mir recht ist. Das übt jetzt auch nochmal einen gewissen Druck aus. Wir haben ja auch alle erlebt, dass die Pandemie manche Dinge vorangetrieben hat, die sonst noch länger gebraucht hätten.
Ein bisschen Druck.
Ja, absolut. Ja.
Ich will vielleicht nur noch einen ganz kurzen Punkt zu Ines Aussage eben ergänzen bezüglich mündliche Prüfungen. Ich glaube auch, das wird sich dahin entwickeln. Man muss aber jetzt auch mal für die Schulen, für alle Schulen eine Lanze brechen. Das ist, glaube ich, nicht, und Ines, bitte korrigiere mich, nicht mit den aktuellen Personalstunden der LehrerInnen zu stemmen. Das ist einfach mal ein immenser zusätzlicher Zeitaufwand, den wir hier, glaube ich, mal langfristig auch mit im Blick haben müssen. Ich weiß nicht, also ich kann mir einfach vorstellen, dass wenn ich als Lehrerin auf einmal 10 Jugendliche vor mir habe, die ich mündlich prüfen muss, das muss vorbereitet werden, das muss nachbereitet werden, das ist sehr viel mehr Aufwand, als wenn ich das quasi in einem schriftlichen Test abfrage.
Ja. Dem stimme ich zu, ja, genau so.
Ja, du hast ja ein absolut wichtiges Thema angesprochen, Steve, denn die Zahlen variieren zwar ein bisschen, aber man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass bis 2030, 31 ca. 33.000 Lehrkräfte fehlen und Informatik gehört da ja definitiv zu den gesuchten Fächern und gleichzeitig hört man immer wieder, dass Lehrkräfte überfordert sind, dass sie vom Burnout betroffen sind und wenn man dann noch an Weiterbildung und dieses lebenslange Lernen denkt, dann ist das ja eine wahnsinnige Herausforderung.
Absolut. Also eine unserer Herausforderungen hier in der Entwicklung voranzukommen, ist definitiv der Lehrkräftemangel einerseits und die im Moment aktuell wahnsinnig hohe Arbeitsbelastung der Lehrkräfte sowieso.
Absolut, ja.
So wie wir im Moment als Lehrkräfte in Sachsen arbeiten und das ist jetzt wirklich auch der Balanceakt. Es gibt einfach viel zu viele außerunterrichtliche Tätigkeiten. Wir müssen hier dringend Unterstützungssysteme in die Schule reinbringen, multiprofessionelle Teams und so weiter. Das ist völlig klar und das ist immer wieder ein Balanceakt. Die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte und dann noch das Recht und die Pflicht, sich fortzubilden und diese Haltung eben lebenslanges Lernen dann auch umzusetzen, was man zu Recht auch erwarten können muss.
Ja, das ist wirklich ein super spannender Aspekt. Das ändert ja eigentlich das ganze Konzept Schule. Also ich denke dabei sofort so an Bildungsteams, bei denen eben auch Experten und Expertinnen integriert werden, die entweder wie Andreas jetzt aus dem außerschulischen Bereich, aber eben sogar aus dem unternehmerischen Bereich kommen können, auch mit Blick zum Beispiel auf den bereits angesprochenen Praxisbezug des Lehrplans und auch Vorbilder, ja, also die für eine frühzeitige Motivation der Kinder und vor allem zum Beispiel auch der Mädchen sorgen, hätte das meiner Ansicht nach riesige Vorteile, wenn wir da viel integrierter denken würden.
Absolut.
Jetzt haben wir ja im Silicon Saxony eine Kooperation zwischen uns und eurem Gymnasium, im Übrigen auch dem Gymnasium Martin Andersen Nexö, über die wir solche Kooperationen fördern. Aber wir haben auch deinen Arbeitskreis Business und Education, Steve, der sich genau dieser Kooperationsanbahnung auch widmet. Deshalb die Frage an dich, wie wichtig findest du, dass sich Unternehmen aktiv in den Bildungsprozess integrieren und welche Möglichkeiten haben sie, beziehungsweise warum lohnt es sich für sie auch, aktiv einen Beitrag zu leisten?
Kurze Antwort, immens wichtig, es lohnt sich absolut und sollte man tun. Es ist fast ein eigener Podcast, deswegen versuche ich es mal nur in ein paar Worten. Also du hast ja den Arbeitskreis Business Education schon angesprochen. Es gibt da diverse Möglichkeiten, sich zu engagieren. Ich bin, ja auch, das weißt du, seit vielen Jahren im LJBW, im Landesverband Sächsische Jugend Bildungswerke, insbesondere für die First Lego League aktiv. Es gibt den Sächsischen Informatikwettbewerb, da ist ja die Heike zum Beispiel aktiv. Viele andere Möglichkeiten. Global Foundries ist auch seit vielen Jahren in meinem Arbeitskreis aktiv. Und wir haben, glaube ich, wir haben dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum mit dem Arbeitskreis. Wir haben, glaube ich, alle Arten von Projekten schon zwischen Unternehmen und Schulen ins Rollen gebracht, ob das jetzt einfache GTA-Kurse waren oder Projekttage, Projektwochen bis ganze wir sind gerade in der Konzeption von einem Wahlpflichtkurs. Es geht eigentlich alles. Projektanträge haben wir gehabt und ich glaube, nach oben hin gibt es keine Grenze. Man braucht einfach die Motivation, miteinander reden zu wollen. Man muss als Unternehmen auch ein bisschen altruistisch sein, muss ich mal so salopp sagen. Ne? Also ich kann halt auch nicht mit meinen ganzen Flyern dorthin kommen, die auf den Tisch legen, sagen, komm zu uns und dann gehe ich wieder. Das funktioniert nicht. Also ich brauche einfach ein gewisses Interesse auch mit einer Schule zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, das haben wir hier alle. Ob nun privat oder im beruflichen Kontext, ob ehrenamtlich oder hauptamtlich. Ich glaube, dass das Miteinander reden, das Netzwerken und das gemeinsame Agieren ist so ein zentrales Momentum auch bei mir. Und letztlich, ich mache das nicht für mich, ich mache das nicht für dich. Und damit spreche ich euch alle vier jetzt einmal kurz direkt an, sondern wir haben ja eigentlich eine ganz andere Zielgruppe. Und das sind ja die Kinder und Jugendlichen, denn soll denen was bringen. Also ich muss kein Schulgebäude hübsch streichen, dafür gibt es andere Leute. Ich muss kein Stück Gerät kaufen, was vielleicht auch anders geht. Auch kann ich machen, klar, überhaupt kein Ding. Aber ich will ja, dass es am Ende irgendwo sinnvoll und zielorientiert eingesetzt wird. Und Heike, du hast ja den Calliope-Kurs gerade konzipiert. Ist, glaube ich, so ein Paradebeispiel, was funktionieren kann. Ne? Eventuell kannst du ja ganz kurz nochmal spoilern.
Genau. Nee, ich sitze schon die ganze Zeit hier wie auf Kohlen, weil das ist genau das. Nur so können wir in der Zukunft agieren. Also die Unternehmen müssen meiner Meinung nach mit in ihre Verantwortung. Also da wird der eine oder andere jetzt sagen, ja, wie soll ich das auch noch machen? Ich muss ja mein Unternehmen am Laufen halten. Aber ich glaube, das ist so ein Part gesellschaftlicher Verantwortung. Da gibt es ja auch schon ganz tolle Modelle auch von Patenschaften in Dresden, wo Schulen mit Unternehmen zusammenarbeiten oder auch in unseren umliegenden Regionen Donau-Heidenau, wo wirklich solche Unternehmenspartnerschaften mit Schulen entstanden sind. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Teil, wo wir, wenn wir wieder zurückkommen, an Anfang lösungsorientiert ist, dass Projekte von Unternehmen aufgesetzt werden, mit gemeinsam mit den Kindern, ja, 5., 6., 7. Klasse auch oder Praktika dann bearbeitet werden. Da hat ja auch die Schulleitung wirklich auch sehr große Freiheiten eigentlich hier auch sowas aufzubauen. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema, ich glaube, da kommen wir nicht drum rum und dieses Calliope-GTA, was wir da anbieten wollen, flächendeckend jetzt in den Grundschulen schon, da muss man noch ein bisschen mehr Fantasie als Unternehmen mitbringen, wenn man dann sozusagen die an die Zukunft denkt. Aber ich glaube, je früher man anfängt, umso besser. Ja, das wird nur so funktionieren. Wir brauchen ganz viele Coaches, die dann aus den Unternehmen eben in den regionalen Schulen eben tätig werden. Gemeinsam hier mit Andreas auch, die wollen ja da auch oder sind da dran, dieses Konzept jetzt ans Laufen zu bringen. Genau, aber das wird, das ist die Grundlage. Also die Kooperationen zwischen Unternehmen und Schulen, das muss noch viel mehr werden, glaube ich. Also Ines, ich hoffe da... Bist du Befürworterin, weiß ich ja.
Absolut.
Ich glaube, man kann auch sagen, es ist keine Einbahnstraße. Ne? Also wir Unternehmen gehen natürlich auf Schulen zu. Schulen können genauso gut auf uns zugehen. Und das muss halt nicht ein simpler Prozess sein. Das kann gerne auch ein bisschen komplexer sein. Wir wollen, wir möchten und wir können, glaube ich, auch alle. Und wenn es quasi der Region hilft und vor allem auch den Kindern und Jugendlichen und den Eltern und den Unternehmen und letztlich allen, die irgendwie involviert sind, dann finden wir da, glaube ich, immer irgendwie eine Lösung. Ich glaube, Heike, wir haben noch nie Nein gesagt. Also in 10 Jahren Schulanfragen habe ich noch nie Nein gesagt. Wir kriegen, genau, glaube ich, alles hin. Wir müssen einfach nur mehr miteinander sprechen.
Ja, und dazu leisten wir jetzt nochmal einen Beitrag. Wir hören jetzt zuerst 3 Unternehmen aus unserem Netzwerk, die erklären, wie und warum sie sich engagieren. Und im Anschluss daran noch einmal René Richter, der die Notwendigkeit von solchen Kooperationen noch einmal aus schulischer Sicht beurteilt.
Comunado engagiert sich schon seit vielen Jahren beim Sächsischen Informatikwettbewerb als Praktikumspartner für SchülerInnen, für Betriebsbesichtigungen wie zum Beispiel den Schaureintag und ganz besonders mit den jährlichen IT-Sommer- und Wintercamps, die wir SchülerInnen während der Sommer- und Winterferien in Kooperation mit der SAP und der Telekom MMS in Dresden anbieten. Wir engagieren uns hierbei so intensiv, da die Nachwuchskräfte für die IT-Branche nun mal nicht immer von selbst an die Türen der Unternehmen klopfen. Außerdem ist es für SchülerInnen einfach unglaublich schwer, sich für eine berufliche Richtung zu entscheiden. Und hier haben wir als Unternehmen eine Verantwortung, dass wir praxisnahe Einblicke bieten und uns die Zeit nehmen, in Aus- und Weiterbildung zu investieren. Und die Mühe lohnt sich, denn so konnten wir bereits einige junge IT-Talente für uns gewinnen, die wir jetzt ausbilden und oftmals übernehmen.
Wir bei Zeiss Digital Innovation engagieren uns seit über 20 Jahren in schulischen Projekten, speziell mit Praktikumsbegleitung, angeboten an unseren Standorten zum jährlich stattfindenden Girls Day oder beispielsweise der langjährigen Förderung des Schülerrechenzentrums der TU Dresden. Wir engagieren uns in den Bereichen, weil wir frühzeitig die Schülerinnen und Schüler zum Forschen und Entdecken anregen möchten. Um bereits in der Kindheit positive Erfahrungen zu sammeln, beispielsweise mit Mathematik und Naturwissenschaften, bis hin zum spielerischen Programmieren. Es ist uns ein Anliegen, Theorie und Praxis zu kombinieren und als Softwareunternehmen aus Dresden Wissen zu teilen. Für uns hat die frühzeitige Nachwuchsförderung im Digital- und MINT-Bereich einen sehr hohen Stellenwert, da noch mehr Unternehmen auch in Sachsen von klugen Köpfen in der IT nachhaltig profitieren.
Wir als IMM Electronics GmbH engagieren uns seit über 20 Jahren mit Hilfe der IMM Stiftung zum Thema Nachwuchskräfteförderung. Hierfür veranstaltet die IMM Stiftung jährlich eine Talentshow. Wir engagieren uns besonders in diesem Bereich der Nachwuchskräfteförderung, da es uns wichtig ist, der nachfolgenden Generation die Bedeutung der MINT-Berufe näher zu bringen. Die meisten Kinder und Jugendlichen können die Geräte zwar intuitiv bedienen, bei uns allerdings können sie auch noch lernen, wie ein elektrisches Gerät funktioniert und wie dies gegebenenfalls auch repariert werden kann. Das Engagement hat für uns sehr, sehr hohe Priorität, denn wir wissen, dass unser Erfolg langfristig nur dann gesichert werden kann, wenn es uns gelingt, auch weiterhin engagierte Azubis und Studenten zu gewinnen, welche mit uns gemeinsam die MINT-Berufe und vor allen Dingen auch die Elektronik nach vorne bringen.
René, wie wichtig ist für dich als Lehrer die Kooperation mit Unternehmen?
Super wichtig. Also die Zusammenarbeit mit Silicon Saxony klappt jetzt auch immer besser. Gestern war ich zum Beispiel mit einer 10. Klasse bei Entity Data oder vor einer Weile waren wir bei SAP, davor auch bei Dualis. Und das ist halt super wichtig, dass die Schüler das sehen, was kann ich damit später machen und dass die Leute denen das auch nochmal außerhalb von Schule aufzeigen. Es gibt nicht nur den Programmierer und den Softwareentwickler, sondern es gibt auch den Projektmanager und den Datenbankarchitekten und den, also was es da eigentlich alles gibt, diese Spannbreite. Und die Jugendlichen, mit denen ich da bin in den Firmen, überzeugt eigentlich auch immer diese Offenheit, also dieses auf Augenhöhe quasi mit denen umgehen und dieses eure Ideen werden schon wahrgenommen und das versuche ich eigentlich auch immer im Informatikunterricht mit unterzubringen dann.
Ja, Steve, du hattest vor dem Einspieler gesagt, ihr müsst nur davon wissen. Wo informiert man sich als Unternehmen oder Schule denn am besten über entsprechende Angebote? Wo kommt ihr miteinander ins Gespräch?
Ich glaube, die wichtigsten und zentralen Informationen kommen immer über das Schulportal. Ansonsten muss ich ganz klar sagen, mein Netzwerk funktioniert über Mundpropaganda und Buschfunk und ist halt auch relativ groß. Ich habe theoretisch zu jeder Schule in Sachsen einen zumindest einen Sekretariatskontakt. Gerade so die Großregion Dresden, also auch unser Unternehmenseinzugsgebiet zu einem relativ hohen Prozentsatz, da habe ich natürlich immer einen direkten Kontakt. Da weiß ich immer, welche Person ich ansprechen muss. Und das ist so ein gelebtes Netzwerk, wie ich es gerade beschrieben habe. Das muss auch wachsen, das darf wachsen.
Also am besten bei dir melden, Steve.
Also wenn es jetzt um den konkreten Kontakt zu Unternehmen gibt, natürlich sehr gerne. Wenn es jetzt quasi um generelle Informationen geht, die an Schulen gehen soll, also über einen Kreiselternrat, über einen Landeselternrat, verschicken wir natürlich auch viele Informationen, gerade so diese Klassiker, ne, Girls Day, schau rein, diese Berufsorientierungstage oder andere Angebote, Lehrerfortbildungen oder SchülerInnen-Informationen. Sowas geht über den Verteiler, aber ich muss dazu sagen, ich kenne überhaupt keinen Kanal, offiziell wie inoffiziell, der irgendwie 100% abdeckt. Das wäre mir absolut neu.
Aber was ich gerne noch ergänzen würde, ähnlich in die Richtung, wie Steve das auch sagt, das Netzwerken und das Miteinanderreden ist total wichtig, um Dinge, die ich suche, dann auch zu finden. Ich schicke schon ganz schnell an unsere 1000 Familien jetzt gerade oder so eine E-Mail und wir haben das Anliegen, wir brauchen das. Können Sie oder kennen Sie jemand, der kann? Und da kommt immer so viel zurück. Also so die Schulgemeinschaft ist so ein riesiges Potenzial, wo ich in aller Regel immer Unterstützung her. Und dann kommt eher zu viel zurück und ich muss sortieren.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich habe selbst 3 Kinder und engagierte Eltern sind sicherlich Segen und Fluch gleichermaßen. Prinzipiell natürlich ein Glück, um das jetzt auch nochmal deutlich zu sagen. Aber damit hast du eine wichtige Gruppe angesprochen, Ines, die Eltern neben Unternehmen und Schule. Welche Aufgabe kommt denen denn insbesondere zu, beziehungsweise wo liegt denn ihre größte Herausforderung im Bildungsweg der Kinder?
Also für die Kinder gilt hier das Gleiche wie für die Eltern, ne? Begeistert euch. Jedes Interesse kann definitiv gefördert werden. Das heißt, nur weil ich halt als Eltern nicht in der Lage bin, jetzt das Hobby oder die Passion A mit meinem Kind durchzuplanen und zu begleiten, kann ich es trotzdem versuchen, irgendwie anzuschieben. Ne? Also dann geht man den halt in den Kurs oder guck mal in der Schule nach einem GTA-Angebot oder vielleicht machen Freunde was Ähnliches. Also die Begeisterung zu schaffen, ist, glaube ich, so das A und O auch für die Eltern. Unterstützung kriege ich immer irgendwo.
Das kann ich nur unterstützen.
Wobei man natürlich schon die Herausforderung hat, Steve, das ist immer so dieses Thema, wo kommst du her und wo kommen andere her in diesem Denken. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein großes Problem, diese soziale Gerechtigkeit. Ne? Du hast ein ganz anderes Netzwerk, du weißt, wo da der Zug hinfährt. Aber viele Eltern haben das nicht. Und da muss man fairerweise auch sagen, da gibt es viele Familien, die ums tägliche Überleben da, also mit Kämpfen klingt immer so, aber die halt tatsächlich mit ihrem täglichen Überleben beschäftigt sind und da laufen die Kinder so nebenher mit. Von daher ist es schon, denke ich, eine Aufgabe auch, dass in der Schule, in einem gewissen Lernraum auch solche Angebote bereitzustellen oder auch mit den Kompetenz, ich habe mir das aufgeschrieben, mit den Kompetenztraining, super, super Sache auch, um die Kids da fit zu machen.
Auf jeden Fall, das ist unser Auftrag.
Da sind wir ganz schnell wieder bei den, bei den multiprofessionellen Teams, was du vorhin angesprochen hast, Ines, das ist, glaube ich, so ein Paradebeispiel, dass man halt auch an Schulen in, ja, ich sag mal, vielleicht nicht so optimalen Bereichen die Möglichkeit schafft, allen Kindern und Jugendlichen diese Option zu bieten. Die Hürden sind wahrscheinlich einfach am Ende wirklich ein bisschen größer.
Ja, Netzwerk und Ökosystem, die angesprochenen Plattformen und Austauschformate, unsere Arbeitskreise, Freunde und Bekannte im eigenen Umfeld helfen da am Ende sehr. Auch, dass jemand anderes ausgleicht, was man selbst zum Beispiel nicht leisten kann, dass man zusammenarbeitet und sich miteinander austauscht und ins Gespräch kommt. Und ich denke wirklich, Angebote gibt es mittlerweile viele, auch tatsächlich sehr viele kostenfrei. Ich werde davon noch einige in den Shownotes mit verlinken. Aber der Wille zum Long Life Learning, zur Weiterbildung der eigenen Kinder und zur Kooperation muss natürlich da sein. Ihr vier seid auf jeden Fall ein tolles Beispiel, wie gelebte Kooperation im Sinne der Kinder aussehen kann. Und wer da in Zukunft gerne aktiv werden möchte, kann sich sehr, sehr gern bei uns melden. Und wie gewohnt kommt zum Schluss nochmal der Blick in die Zukunft. Ich frage ja am Ende des Podcasts normalerweise immer, worauf freust du dich in der Zukunft am meisten? Und ich würde diese Frage diesmal gerne ein bisschen adaptieren. Und zwar wäre es folgende, wenn ihr eine Sache hättet, die ihr im sächsischen Bildungswesen ändern könntet, um Bildung fit für die Zukunft zu machen. Welche wäre das? Ines, vielleicht du als Erste.
Ich wünsche mir eine Entlastung der Lehrkräfte von ganz, ganz vielen außerunterrichtlichen Tätigkeiten, von Kopieren bis organisierten Klassenfahrt und so weiter, um Zeit zu gewinnen für eine individuellere und engere Begleitung unserer Schülerinnen und Schüler, um eben Reflexion der eigenen Entwicklungsprozesse voranzutreiben, unter anderem.
Andreas?
Ja, das geht in eine ähnliche Richtung. Also ich würde mir auch für sowohl für den einzelnen Lehrer als auch für die einzelne Schule einfach mehr Freiheit wünschen. Also sowohl den eigenen Unterricht zu gestalten, als auch Mittel für die Gestaltung der Schule zu haben, ne? Auswählen zu können, will ich in Toiletten investieren oder in digitale Bildung oder in Nachmittagsangebote oder in der Kooperation oder was auch immer. Also mehr Freiheit für Lehrer und Schulleitung.
Heike, was wäre dein Wunsch?
Oh, jetzt wird es richtig ein bisschen mehr. Ich wünsche mir ab der 6. Klasse produktive Arbeit zurück, also ostsozialisiert. Ich würde gerne in der Kooperation zwischen Schulen und Unternehmen, jede Schule hat mehrere Betriebe und ab der 6. Klasse können die Kinder, also eigentlich produktiv arbeiten. Und das kann feilen sein, das kann was Programmieren sein, das kann auch im sozialen Beruf sein, ne, dass man irgendwie mitläuft in der Betreuung. Also das wäre total mein Wunsch, weil ich glaube, da würden wir viele, also Entlastung der Lehrkräfte an dem Tag, das wären schon mal ein paar Stunden, genauso wie die Verantwortung der Unternehmen da rein. Also ja, und das wäre mein großer Wunsch.
Coole Idee.
Finde ich auch, Steve. Das ist das Schlusswort.
Ich kann mich da ja nur anschließen. Von daher möchte ich mal noch zwei Punkte aus unseren eigenen Erfahrungen quasi bringen. Ich möchte nicht, dass Bildung am Geld scheitert. Das sollte und darf nicht sein in einem Land wie Deutschland. Stichwort Schulsozialarbeit ist hier aktuell gerade so das Medienthema. Es darf nicht sein, dass eine Schule nicht einen SchulsozialarbeiterInnen bekommt, weil irgendwie nicht die finanziellen Ressourcen da sind. Das funktioniert nicht. Jede Schule hat einen Anspruch und sollte den auch umgesetzt bekommen. Für mich aber auch so ein Thema aus reinem Interesse. Ich möchte, dass mehr mit den Jugendlichen selber gearbeitet wird, dass die eine Stimme bekommen, dass sie diese Stimme nutzen und dass man auf Kinder und Jugendliche auch hört, weil wir reden halt immer über, wie soll es sein, wie soll es werden, aber mit den Jugendlichen redet man zu selten.
Das ist ein super Stichwort, Steve, denn genau das habe ich gemacht und die Schülerinnen und Schüler deiner Schule, Ines, gefragt, was sie an ihrer Schule besonders toll finden und was sie sich für die Zukunft noch wünschen. Vorher möchte ich euch aber ganz herzlich für das Gespräch und euren Input heute danken. Es ist toll, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche mir, dass ihr noch viele gemeinsame Projekte im Sinne unserer Kinder anstoßt und dass sich LehrerInnen, Schüler, Schulen, Eltern, Unternehmen daran ein Beispiel nehmen. Und wir unterstützen das natürlich nicht nur im Rahmen unserer Schulkooperation, sondern auch über unseren Arbeitskreis sowie den Fachbereich Fachkräfte. Vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid und ganz herzlichen Dank für euren Input.
Danke.
Sehr gerne. Vielen Dank fürs Organisieren, Julia. Ein wichtiges Thema.
Auf jeden Fall. Dankeschön. Was findet ihr an dieser Schule ganz besonders toll?
Wir haben viele Projekte, die zum Beispiel für die Umweltfreundlichkeit da sind. Unsere Schule denkt auch manchmal sehr fortschrittlich und wir unterscheiden uns auch in manchen Sachen von anderen Schulen. Zum Beispiel, dass wir jedes Jahr unseren Schulplaner selbst entwerfen oder dass die Schüler viel Mitbestimmung haben. Und wir kriegen auch ab der 8. Klasse alle Tablets, damit wir nicht so viel schleppen müssen in den Schulranzen. Das ist auch sehr praktisch, finde ich, weil die Tablets, die helfen uns dann ja auch in die ganzen Medien und so reinzukommen und was darüber zu lernen.
Mir gefällt das Profil Latein besonders gut. und halt vor allem das iPad und das Digitale.
Ich finde das auch cool, dass man allgemein im Unterricht sehr viel mit Technik macht und dass man hier in der Schule Handys benutzen darf. Das finde ich auch sehr gut.
Also ich mag es, dass wir ab der 8. iPads bekommen, weil das ist einfach toll. Und ja. Ja, finde ich auch mit den iPads toll und ich mag das Gebäude, das ist so strukturiert und aber trotzdem auch echt ziemlich groß und dann hat man halt so, ja, ich bin an der großen Schule und so halt sehr modern alles.
Und was wären so noch eure Wünsche für die Schule?
Mehr Freiheit, was den Unterricht betrifft, Unterrichtsmittel und wie man lernt und weniger Autorität von Seiten der LehrerInnen.
Ich fände es ganz cool, wenn im Unterricht mehr Gruppenarbeiten wären und dass wir jetzt schon mehr mit Tablets und iPads machen. Das finde ich ganz cool.
Ich muss sagen, das Einzige, was ich bemangeln muss, sind die Gruppenarbeiten. Das wäre wirklich schön, wenn wir da ein bisschen mehr davon hätten. Und an sich gibt es meiner Meinung nach eigentlich nichts zu bemängeln.
Dass man zum Beispiel die Schulfächer selber wählen könnte. Das oder eben auch dann die Aufgaben selber wählen könnte und so mehr freier wäre in der Entscheidung, was man machen will und wie man es machen will.
Fassen wir noch einmal zusammen. Unsere heutige Bestandsaufnahme hat auf mehreren Ebenen Erkenntnisse gebracht. Erstens, der Umgang der Kinder mit Technik ist gut und vor allem intuitiv. Aber es mangelt ihnen am kreativen Umgang mit dem, was hinter den Apps und Anwendungen steckt. Und dasselbe Produzieren fällt ihnen schwer. Hierfür brauchen sie Unterstützung in den Bereichen der Problemlösungskompetenz, der Kritikfähigkeit und der Kommunikationsfähigkeit. Zweitens, um die Leistungen im Fach Informatik machen sich meine ExpertInnen weniger Sorgen. Genauso wichtig für das Produzieren digitaler Inhalte aber sind Kenntnisse in Mathematik, Deutsch und Physik. Diese lernen Kinder am besten, wenn sie ein intrinsisches Lösungsinteresse haben und das kommt am besten über Projekte und Aufgaben, die nah an ihrer Lebenswelt orientiert sind. Drittens, Schule kann den Anforderungen unserer schnelllebigen Zeit durchaus gerecht werden und es gibt bereits tolle Konzepte. Die MINT-Schulen und das MIT-Gymnasium Dresden-Pieschen zeigen, wie es gehen kann. Der Lehrplan und die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten der Schule geben genügend Spielraum. Entsprechende Lerninhalte müssen aber nicht allein die Schulen stemmen. Ganztagsangebote und Lernplattformen sind eine super Ergänzung und auch für Unternehmen ist der Praxisbezug des Unterrichts ein guter Einstiegspunkt. Und das bringt mich zu dem für mich wichtigsten Punkt. Viertens, die viel zu hohe Arbeitsbelastung des Lehrpersonals ist oft der wichtigste oder der Hauptgrund, warum praxisorientiertes und projektorientiertes Lernen zu kurz kommen kann. Das Konzept der multiprofessionellen Teams hat mich hier besonders begeistert. Zu denen können neben SozialarbeiterInnen nämlich auch Experten und Expertinnen aus der Berufspraxis zählen. Das hat übrigens noch einen weiteren großen Vorteil. Es bietet nicht nur Praxisinhalte, sondern auch Vorbilder, die gerade den Mädchen, die leistungsmäßig oft genauso gut in Informatik sind wie die Jungs, zur richtigen Zeit die Angst vorm Einstieg in einen technischen Beruf nehmen können. Generell ist heute klar geworden, dass gute Bildung nicht im Alleingang geht. Wir alle können und sollten deshalb dabei unterstützen, zum Beispiel über ein Ehrenamt. Schließlich geht es um unsere Kinder und um gut ausgebildete Arbeitskräfte von morgen. Welche Möglichkeiten der Silicon Saxony hierbei bietet, findet ihr in den Shownotes. Und damit sage ich danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, eure Julia.